Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Es begrüßt Sie Carsten Huck. Er ist eine schillernde Persönlichkeit. Felwin Sarr, Wirtschaftswissenschaftler, Theater- und Prosaautor, Universitätsdozent in Senegal, in den USA und in der Schweiz. Musiker, Verleger und Mitbegründer einer Denkwerkstatt in Dakar. Weltweit bekannt wurde Felwin Sarr durch den zusammen mit der Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie für die französische Regierung verfassten Bericht über die Rückgabe des afrikanischen Kulturerbes und durch seinen Essay Afrotopia, auf Deutsch erschienen 2019. Nun erscheint zum ersten Mal ein Roman von ihm auf Deutsch. Sigrid Brinkmann über »Die Orte, an denen meine Träume wohnen«.
In seinen Essays und Vorträgen wirbt der vielreisende Intellektuelle Felwin Sarr eindringlich dafür, sich auf das zivilisatorische Erbe und Potenzial des afrikanischen Kontinents zu besinnen. Die Gabe, Besitz zu tauschen und neu zu verteilen, gehört für ihn dazu. Aber auch eine Art von Sprechen, das den Menschen hilft, die Welt zu bewohnen. Er ist überzeugt davon, dass es Poesie braucht, um die Zukunft zu gestalten, und Mut, sie zu erträumen. In Tagträumen kehrt Felwin Sarr selbst immer wieder an Orte zurück, deren Schönheit, Stille und Laute sich seinen Sinn eingeprägt haben. Schließt er für einen Moment die Augen, ziehen hinter seiner Stirn verlässlich Bilder jener Landschaft vorbei, in der er seine ersten Lebensjahre verbrachte. Die kleine Atlantikinsel Niou-Djor gehört zu einem Archipel, der dem senegalesischen Festland an der Grenze zu Gambia vorgelagert ist.
Niou-Djor, c'est un lieu où je vais régulièrement. Je pense que c'est une sorte de matrice.
Die Insel ist für mich so etwas wie eine Urzelle, eine Grundstruktur. Wir sind verwöhnt von ihrer Schönheit und leben dort im Delta zwischen Festland und Ozean. Niou-Djor ist mein Anker. In meiner Literatur habe ich diesen realen Ort erweitert und verändert, ihm einen Platz in einer imaginären mentalen Geografie gegeben. Egal, wo ich mich in der Welt oder in Träumen bewege, ich kehre immer zu der Insel zurück, auf der ich geboren wurde. Und dann breche ich wieder auf.
Kommen und gehen, bleiben oder weiterziehen. Die größten inneren Bewegungen vollziehen die Figuren in Felwin Sarrs Roman »Die Orte, an denen meine Träume wohnen«, wenn sie sich nicht weg vom Fleck rühren, wenn ihr Geist das Raumzeitkontinuum sprengt. Natürlich kann es handfeste Gründe geben, die einen Ortswechsel erzwingen, die Nichtverlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Beispiel, aber davon erzählt Sarr erst im letzten Drittel des Buches. Die Grundspannung zwischen Sesshaftigkeit und einem urbanen, internationalen Nomadentum verkörpert ein senegalesisches Zwillingspaar. Das spalterische Potenzial widerstrebender Lebensentwürfe oder archetypische geschwisterliche Rivalitäten interessieren Sarr offenkundig nicht. Er betrachtet die Brüder als eine einzige Seele in zwei Körpern. Fodé arbeitet als Schreiner. Er ist mit einer Unternehmensberaterin verheiratet und fest in seiner Gemeinde verwurzelt. Sein Bruder Bouhel hingegen war, mit einem Stipendium ausgestattet, nach Frankreich aufgebrochen. Er studierte Semiologie und pflückte im Frühjahr Erdbeeren und im Herbst Äpfel, um einmal im Jahr ein Flugticket nach Dakar kaufen zu können. Nach dem Tod der Mutter war Bouhel nicht mehr in sein Geburtsland zurückgekehrt. Er ist der ruhelose, bei all dem doch ruhesuchende Ich-Erzähler.
Monatelang war ich umhergeirrt, geisterhaft hohl wie eine leere Erdnussschale. Kein Geländer mehr, an dem ich auf den Stufen des Lebens Halt suchen konnte. Kein Blätterdach mehr, das mich vor der glühenden Hitze schützte. Nur mein Bruder war mir noch geblieben. Er besuchte Onkel, Tanten und Cousinen, wusste, wie sie miteinander verwandt waren und kannte die Namen der Vorfahren, an denen sich unsere Stammbäume kreuzten. Ofogolé, diese von der Biologie und der Geschichte vorgegebene Verwandtschaft, diese manchmal ganz nach innen orientierte Clanbrüderlichkeit, sagte mir wenig. Er staunte, wenn ich nicht wusste, wie man über Ndangan, die Gandun-Inseln, erreichte oder ein bestimmtes Dorf im Log nicht kannte. Dabei waren wir, weil Naadama ja von Schule zu Schule versetzt wurde, durch den ganzen Senegal gezogen. Bei Fodé hatte das eine Vorliebe für die Sesshaftigkeit hinterlassen. Er wollte in dem Gebiet zwischen Sindia und Karang wohnen und leben. Ich hingegen hatte schon alle Erdteile bereist. Im Bett, in der Ecke der Veranda oder auf einer Bank, auf der ich im College auf den Unterrichtsbeginn wartete.
Mit Atlanten, Geschichtsbüchern und Romanen hatte Sarcelle Buell sich als Kind ein Leben in den entlegensten Weltgegenden ausgemalt. Den Autor faszinieren innerlich vollzogene Reisen.
On change de lieu. Et puis je pense qu'il y a des voyages qui sont des voyages où le corps reste sur place.
Ich glaube, es gibt unbewegliche Reisen. Die Seele, der Geist, die Vorstellungskraft, alles, was uns innewohnt, kann woanders hinschweben. Wenn wir Musik hören, begeben wir uns innerlich auf eine Reise. Auch wenn wir eine Kampfsportart ausüben, sind wir hier und zugleich woanders. Es gibt so etwas wie Tiefenreisen.
Sars Protagonist Buell versenkt sich in sein Innenleben. Der Autor lässt sich viel Zeit zu erhellen, was Buells Aufenthalt in einem Hotel gegenüber einer Klosteranlage notwendig machte. Er deutet an, dass eine Katastrophe das Leben des Studenten aus der Bahn geworfen hat. Für Buell geht es darum, alte Häute abzustreifen. Er spürt, dass er nur gesunden kann, wenn er imstande ist, sein Leben in eigenen Worten zu bilanzieren. 2009, zu Beginn seiner literarischen Karriere, erlebte Felwin Sarr die Suche nach einem unverwechselbaren Sprechen noch als eine Art inneren Krieg. Es fiel ihm nicht leicht, seine Hautfarbe, sein Geschlecht wie auch seine soziale Herkunft zu transzendieren. Heute zögert er nicht, selbst Toten eine Stimme zu geben und Botschaften aus dem Jenseits an die Zurückgebliebenen zu richten. Schon die ersten Sätze des Romans zeugen vom lyrischen Ausdruckswillen des Autors.
Die Orte, an denen meine Träume wohnen, tauchen manchmal aus der Tiefe der Gewässer auf. Ich erkenne sie nicht immer. Dieses ganze Land erinnert an jene von Palisaden umschlossene Zeit.
Tag für Tag, Nacht für Nacht nisten sich flüchtige Bilder in Buells Körper ein. Im Traum wachsen durch Meere, Berge und Grenzanlagen getrennte Orte, spielen gleich zusammen.
Ich war mit mir allein. In meinem Kopf summten die Stimmen des Volkes, das in mir wohnte. Manchmal klang es polyphon, meistens kakophon. Ich streckte mich auf dem schmalen Bett aus und schlief den ganzen Nachmittag. Es heißt, der Schlaf sei eine Reise. Im Traum sitze ich am Steuer eines Wagens, 270 Kilometer Straße in Kavalierperspektive. Die innere Welt hallt immer noch vom Lärm des Volkes, das sie bewohnt. Der innere Dialog wird unzusammenhängend, kapriziös und diachronisch fortgesetzt.
Buell hat sein Geburtsland Senegal und den afrikanischen Kontinent verlassen. In rückblickender Perspektive erzählt Felwin Sarr über Buells Studienzeit in Orléans und über die wachsende Liebe zwischen ihm und der polnischen Studentin Ulga. Sie nimmt Buell in den Ferien mit nach Warschau, in ihr weltoffenes, katholisches Elternhaus. Auch Ulga und ihrem psychotischen Bruder gibt Sarr eine eigene Erzählstimme. Der Bruder glaubt, er könne Papst Johannes Paul II. Dazu bewegen, den Vatikan zu verlassen und seine seelsorgerische Arbeit in Krakau wieder aufzunehmen. Für die Rückkehr des Erlösers Karol Wojtyla ist er bereit zu kämpfen.
Der herbeigesehnte Tag naht. Karol wird ins Flugzeug steigen und nach Warschau kommen. Getarnt. Wir organisieren eine Eskorte und bringen ihn zu seiner Unterkunft in Krakau. Die Kameraden haben ein unauffälliges Haus in der Nähe der Pfarrei für ihn gefunden. Karol muss abgeschirmt werden, damit er sich seiner Aufgabe widmen kann. Der Gegenoffensive. Gegen den abgrundtiefen Niedergang dieser Epoche. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, werden wir alle mitgerissen. Die Brigade gibt es schon seit Jahren. Im Untergrund. Alle Betenden der Erde müssten an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Stunde, unter einer bestimmten Konjunktion von Himmelskörpern ihren Geist und ihre Seele im Gebet vereinigen. Und dies so lange, bis das dadurch geschaffene Energiefeld ein Loch in den Himmel des Bewusstseins reißt.
In der Familie erkennt niemand, dass der sendungsbewusste Sohn und Bruder nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährden könnte. Buell, der den Typus eines aufgeklärten, nicht-religiösen Mannes repräsentiert, wird für den Erleuchteten zu einer Herausforderung, denn er tritt nicht als Skeptiker auf, sondern als Fragender, der zu begreifen versucht, warum Menschen um ihn herum Glaubensgewissheit brauchen. Die metaphysischen Begründungen katholischer Art respektiert Buhel auf die gleiche freundlich interessierte Weise wie Evidenzbekundungen des über Generationen hinweg mündlich weitergegebenen Ahnenwissens. Sein Bruder Faudet wird es bewahren und weitertragen. Buhels Erzählfluss durchbricht Zarr mit kurzen Szenen aus dem Leben des Zwillings Faudet.
Gedankenvoll machte sich Faudet auf den Rückweg. In Fimila merkte er, dass er vergessen hatte, Katifei zu besuchen. Auf der Straße nach Indiosmon war der Belag erneuert worden, dennoch beschloss er, über Yual zu fahren und bog Richtung Sambadia ab. So konnte er den Palmyra-Palmenwald am Straßenrand betrachten, am heiligen Affenbrotbaum in Fadial Halt machen und im Bissell eine Pause einlegen, um mit dem Geist des weisen Maissa Wali Zwiesprache zu halten.
Die Brüder Faudet und Buhel gehören zur Volksgruppe der Serer. Die Serer bilden die drittgrößte Ethnie Senegals. Ihre Mitglieder bekennen sich teils zum Islam, teils zum Katholizismus. Ein kleinerer Teil praktiziert den jahrhundertealten traditionellen Glauben an den Schöpfergott Rog. So auch Faudet. Der Autor nennt Namen von Geisterwesen. Er benutzt Ausdrücke der Ehrenbekundung und Wörter, die den Status eines Mannes in seiner Gemeinschaft bezeichnen. Die Übersetzungen finden sich in Fußnoten. Dass nichts explizit erklärt wird und der Autor zu keinem Moment einen ethnologischen oder anthropologischen Blick auf das Fremde einer Glaubenskultur wirft, macht die Stärke dieses Romans aus. Selbstbewusst postuliert Zarr die vielen Möglichkeiten, sich spirituell in der Welt zu verorten. Mit großer Selbstverständlichkeit und ohne jede poetische Überhöhung schildert er die Vorstellungen der Rohgläubigen von einem Leben im Jenseits. 10 Jahre lang wurde der traditionsbewusste Zwilling Faudet von Ngoff, dem Meister der Initiationszeremonien, in ein mystisches Geheimwissen eingeweiht. Am Sterbebett erteilt Ngoff seinem Nachfolger einen Auftrag.
Faudet, von der Mischung in diesem Schlauch wirst du am 7. Tag nach meinem Fortgang, wenn du an den vereinbarten Ort in Kadamar gekommen bist, eine Prise nehmen und mit Wasser vermischt trinken. Dadurch wird es dir möglich sein, deinen Körper zu verlassen und zu mir in die Krone der Palmyra-Palme zu kommen, damit ich das in dich umfüllen kann, was nicht im Schlauch ist. Keine Sorge, du wirst in deinen Körper und zu den Deinen zurückkehren können. Und was mache ich mit dem übrigen Pulver? Sobald du oben auf der Palme bist, wirst du zum Windhauch und verteilst es rings um den Baum. Nach diesem seltsamen Gespräch verabschiedete sich Faudet von Goff. Faudet spürte, dass Ngoff ihn in Besitz nahm. Plötzlich verdichtete sich alles in ihm. Die Brust wurde ihm eng und dann ganz weit. Er hörte die Geräusche jetzt deutlicher, die Wellen, die sanft ans Ufer von Djilor schlugen, den Hufschlag der Pferde, die von der Feldarbeit zurückkehrten, und die fernen Geräusche auf den Höfen von Simal. Als er den Raum verließ, sah er sich flüchtig im Spiegel und erkannte sein eigenes Gesicht nicht wieder. Etwas aus Ngoffs Blick wohnte jetzt in seiner Netzhaut.
Schon in seinem 2021 publizierten Reisebuch »La Saveur des derniers Maîtres«, »Der Geschmack der letzten Meter«, hält Felwin Zarr die Wichtigkeit fest, das spirituelle Erbe der Serer weiterzugeben. Die Alten, so Zarr, unternehmen zu wenig, um das Eingeweihten vorbehaltene Wissen zu vermitteln, und den jungen Senegalesen fehle die Geduld und die Fähigkeit, esoterische Botschaften zu entschlüsseln. Seine Romanfigur Faudet lebt in 2 Welten. Er führt ein handwerkliches Kleinunternehmen und er ist ein von übernatürlichen Kräften wie der Wirkmacht verstorbener, durchdrungener, initiierter.
Auf der Erde war Ngoff ein Energieempfänger gewesen. Er wusste sich der Kräfte der Natur zu bedienen, sie umzuformen und zum Nutzen der Gemeinde einzusetzen. Hier, im Land der Ahnen, war er ein Energiesender. Ein Strahlenbündel, sein Atemgeist verschmolz mit den kosmischen Energien, die durch ihn hindurchgingen. Er konnte sie jetzt über die Winde, die Meerestiefen, die Sonne und die Elemente verteilen. Und der Jalchoch unten hatte die Aufgabe, sie in positive Kräfte umzuwandeln, in lebensspendende Einflüsse, in fruchtbare Samen für die Gemeinschaften und die Einzelnen. Das war Faudets neue Aufgabe. Vom unendlichen Land aus würde Ngoff ihm helfen.
Als Fouday erfährt, dass sein Bruder in Warschau in Untersuchungshaft sitzt, beauftragt er Buhels Geliebte, das Samenkorn eines Affenbrotbaums in Gefängnisnähe einzupflanzen, denn er ist fest davon überzeugt, dass sich die ungewöhnliche Widerstandskraft des Baobabs auf seinen Bruder überträgt und dieser nach Ende der Keimzeit freikommt. Es ist fantastisch, wie umstandslos Sarr das Wissen aus einer Welt in eine andere transferiert und die Gabe der Sera beschreibt, Härten des Lebens abzumildern. Die Erzählung der Liebesgeschichte zwischen dem nichtgläubigen Buhel und der wissenschaftsorientierten frommen Polin Ulger wirkt dagegen geradezu konventionell. Romantische Sehnsucht, ein bisschen Erotik, ein schmerzhaftes Ende. Eine wichtige Rolle in diesem Roman spielt ein Mönch, der Buhel in Gesprächen darlegt, dass man den Glauben von religiösen Vorstellungen unterscheiden müsse und Glaube im Grunde gegenstandsloses Bewusstsein sei. Der Geistliche insistiert auch darauf, dass unser Sprechen erst dann ehrlich sei, wenn es seine Unfähigkeit zu benennen und vorzustellen eingestehe. Sarr greift im Weiteren auf Lebensweisheiten des Sufismus und des Buddhismus zurück, wie er andererseits geschmeidig auf den Erfahrungsschatz afrikanischer Völker rekurriert.
Ich begriff, dass die Gesundung der Seele nicht durch eigenen Willen und bewusstes Tun herbeigeführt werden kann. Es wird uns etwas gegeben und wir müssen es annehmen. Eine Hand wird uns entgegengestreckt. Am Brunnen helfen einem die anderen, das Wasserbecken hochzuheben und auf den Kopf zu setzen. Auf dem Weg trägt man es allein. Am Ziel helfen einem die anderen, die Last herunterzunehmen und abzustellen. Fouday würde den einen Griff halten und Bruder Tim vielleicht den anderen.
Felwin Sars Roman gleicht einem lebensphilosophisch inspirierten Wachtraum, in dem der Reichtum parallel existierender und sich verbindender Geisteswelten aufscheint. Identitätsfragen interessieren den Autor nicht. Für Buhel führt vorerst kein Weg zurück nach Afrika. Der erdverbundene, sesshafte Fouday wird ein Flugzeug besteigen, um herauszufinden, wie sein seelenverwandter Bruder an einem fernen Ort lebt. Er wird einen Mann antreffen, der bemüht ist, mit dem, so Sarr, all Lebendigen in Austausch zu treten und der herausgefunden hat, dass er poetisch im Leben wohnen möchte.
Ich begriff, man musste die Welt so sehen, wie sie einem begegnete. Die Poesie war unentwegtes Aufbegehren, das sich durch keinen falschen Frieden beschwichtigen ließ. Und das Unverwundbare an ihr war, dass sie das lichtvolle Erbe der Toten und die unendlichen Gesichter des Lebendigen bewahrte.
17 Jahre lang hat Felwin Sarr Gedichte geschrieben, bevor er es wagte, einen ersten Band mit nur 6 Poemen zu publizieren. Der Ort, an dem meine Träume wohnen, ist sein 2. Roman. Weil der Erzähler Sarr auch Musiker ist, fügt er dem Erzählten ein Kapitel ein, in dem er beschreibt, wie Buhel sich den Klängen des legendären Songs »Let it go« von Aziz Diop hingibt. Die Musik des in Paris lebenden senegalesischen Komponisten und Gitarristen war für ihn schon vor dem Leben da. Die Glückseligkeit, die Buhel beim Hören von Diops Spiel durchströmt, speist sich auch aus einer wesentlichen Erfahrung, die Felwin Sarr mit diesem Buch weitergibt. Im Leben wie beim Schreiben geht es für ihn um
das Nicht-Anhänglich-Sein, das Nicht-Festhalten. Die Dinge gehen und vielleicht auch zurückkommen lassen.
Das war das Buch der Woche. Sigrid Brinkmann über Felwin Sarr, Die Orte, an denen meine Träume wohnen. Aus dem Französischen von Doris Heinemann. S. Fischer Verlag, 192 Seiten, 24 €.